Herzlich willkommen zu unserem sechsten Kaffeegespräch in der Stadtreederei. Mein Name ist Fee Tissen und ich begrüße Sie wie immer zusammen mit meiner Kollegin.
Christine Grüger.
In unserer Folge heute treffen wir uns auf einen Kaffee mit Susanne Schäfer. Sie ist Redakteurin beim Magazin Brand 1 und es geht um originelle Geschichten zum Bauen und Wohnen. Wir spüren dabei Räume der Veränderung auf, denn das Wirtschaftsmagazin Brand 1 hat sich auf die Spur begeben des Wohnungswandels und hat in dem aktuellen Heft ganz besondere Geschichten dazu zusammengestellt.
Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, Christine Grüger, Raumplanerin und Planungsmoderatorin. Einige von uns kennen uns ja.
Christine, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, vielleicht aufgrund der aktuellen Situation noch mal so ein paar wenige Sätze zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, denn wir haben Ende Februar, vor wenigen Tagen war die Bundestagswahl. Was treibt dich da eigentlich so um?
Ja, die Wahl ist jetzt 3 Tage vorbei und wenn ich ehrlich bin, komme ich mir gerade vor, wie Sepp Herberger das so schön beim Fußball gesagt hat, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Denn das Ergebnis ist ja an sich ernüchternd für alle und es geht aber jetzt sozusagen atemlos gerade weiter mit diesen Fragen, welche Koalition bildet sich, wer kriegt welchen Posten. Und meine große Befürchtung dabei ist, dass wieder dieses parteipolitische Gezerre darüber hinwegtäuscht, dass wir eigentlich jetzt hier auch angehalten sind, gemeinsam die Demokratie zu stärken. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass das möglicherweise so ein bisschen in den Hintergrund geht, zumindest für die nächste Zeit. Ja, und wenn ich aus der fachlichen Sicht auf dieses ganzen Wahlkampf gucke, wir haben es mitbekommen, wie unsere Fachverbände immer noch wieder geguckt haben, was steht eigentlich in dem Wahlprogramm zu unseren Anliegen, also bodenpolitische Bausteine, überhaupt Wohnungsprogramm etc. Da musste man schon mit der Lupe hingucken, um einige Themen dazu zu finden. Ich hoffe nur sehr, dass wir jetzt das, was letztes Jahr angefangen wurde, endlich auch mal in Umsetzung geht, sowohl was Novellen angeht, die hoffentlich aber noch mal novelliert werden, wenn wir an den Bauturbo denken. Also ich bin ganz gespannt, was sich in unserem Feld da tun wird. Sophie, und wie hast du denn nun die Wahl erlebt?
Ja, wir haben ja auch im Vorfeld schon darüber gesprochen. Es sind und bleiben Krisenzeiten und es ist turbulent. Es ist auch Unsicherheit, die uns alle vermutlich umtreibt. Ich finde ganz spannend, das sowohl global zu beobachten, aber auch wirklich vor der Haustüre. Und da haben wir ja im letzten Kaffeegespräch mit dem Oberbürgermeister von der Stadt Oberhausen gesprochen, mit Daniel Schranz, wie eben auch kommunalpolitische Mandatsträger sich einsetzen, um eben die Demokratie zu stärken und um lokal vor Ort aktiv zu wirken. Wenn man weggeht vom Kommunalen und mal auf Bundesebene schaut, nehme ich auch eine Veränderung wahr. Ich glaube, es sind viele Menschen wachgerüttelt in Deutschland. Die Wahlbeteiligung war hoch, höher auch als in anderen Jahren. Und ich glaube schon, dass uns das zumindest zeigt, dass da eine Wachsamkeit oder eine Aufmerksamkeit in irgendeiner Form da ist. Aber gut, es bleibt abzuwarten, wie die Koalitionsgespräche verlaufen und wie sich die Regierung aufstellt. Und da wird ordentlich Tempo gemacht. Jetzt aber.
Aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an, in unserem Format das Thema Wohnen natürlich mal aufzugreifen. Wir haben das in den letzten Jahren ja schon gemacht, sowohl in dem Originalformat unserer Stadtreederei, wie aber auch in den Kaffeegesprächen. Die eine oder andere werden sich erinnern, wir haben 2023 das Drama am Wohnungsmarkt, die unterschätzte Megakrise besprochen. Das war ein sehr streitlustiges Gespräch zwischen Daniel Fuhrhoff, dem Wohnwendeökonom, wie er sich nennt, und Publizisten, und Professor Dr. Harald Simons, Vorstandsmitglied der Empirica, mit der Geschäftsführerin einer Wohnungsbaugruppe, der Behrendt-Gruppe aus Hamburg, Carina Skoglund. Das war sozusagen der Beginn, wo wir drauf geschaut haben, was geht eigentlich gerade ab am Wohnungsmarkt. Und dann hat uns ja Stefan Reisschmidt gerade vor einem Jahr, muss man fast sagen, im Januar 24 sind wir mit ihm in die Baunovelle gegangen, haben geguckt, was passiert da eigentlich, was bedeutet denn dieser Bauturbo, wo wir uns in der Planungswelt ja große Sorgen machen, dass einige unserer Grundsätze da verloren gehen. Das haben wir auch noch mal mit der Ute Müller diskutiert im September und dann brach ja alles zusammen. Deswegen sind wir da nicht weiter eingegangen. Insofern haben wir uns ja ganz besonders gefreut, dass wir jetzt dieses Thema Wohnen aufgreifen im Kontext einer neuen Veröffentlichung von dem Wirtschaftsmagazin Brand 1. Wie,
Christine.
magst du was dazu sagen, was eigentlich Brand 1 ist?
Also Christine, ich wollte es gerade sagen, ich kenne das Wirtschaftsmagazin Brand 1 vor allem von den Buchläden in den Bahnhöfen. Denn wenn ich auf Reisen bin und zwischendurch Umsteigezeit überbrücken muss, gehe ich meistens in ein Buchgeschäft oder Zeitschriftengeschäft und schnüffel so ein bisschen herum. Und bei den Zeitschriften fällt es mir immer wieder ins Auge, weil es einfach häufig sehr gute Cover hat, die ansprechend sind. Wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal ein Brand-Heinz-Heft gelesen oder gekauft?
Ich glaube, ich hatte es sogar auch schon mal abonniert und es war mir, wenn ich ehrlich bin, zu anspruchsvoll, weil es so viel Zeit brauchen würde, um das Heft zu lesen. Jedes Heft ist im Grunde genommen ein sehr anspruchsvolles, originelles und kompaktes Buch. Aber noch mal ganz kurz, dieses Brand 1 hat selbst sich zum Motto gesetzt: Wirtschaft verstehen, wir sorgen für Wissen, Inspiration und Vernetzung, Neues schaffen, selbstbestimmt leben. Das Abo für alle, die ihr Leben selbst gestalten wollen. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber da sieht man schon den Anspruch, dass es nicht nur darum geht, so wie übliche Zeitschriften, den Status quo zu berichten und möglicherweise rumzujammern, sondern ich lese aus diesem Motto heraus, man sucht auch mal so unkonventionelle Lösungen, auch mal anregende Beispiele. Und dadurch ist es dann vielleicht auch nicht immer nur so, dass die Themen aus der Stadtentwicklung nur für Fachleute bespielt werden, sondern auch für Leute, die einfach Interesse haben, was passiert in ihrer Umwelt. Also so packe ich es jetzt zusammen.
Ja,
Also, wieso besprechen wir eigentlich das Heft?
genau, das war jetzt tatsächlich eine besondere Situation, dass die Herausgeber dieses Wirtschaftsmagazins sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ach Mensch, ihr besprecht doch Themen rund um Stadt und Raum, würde das nicht passen für eine gemeinsame Folge? Und tatsächlich haben wir uns das gut überlegt, weil wir natürlich nicht einfach hier reine Werbung machen möchten, aber wir fanden das Thema unglaublich passend, weil wir einerseits da einen roten Faden, wie du vorhin schon gesagt hast, aus unseren Folgen wieder aufgreifen können und weil diese Geschichten, die da drin beschrieben sind, tatsächlich etwas Besonderes, etwas Originelles haben, denn sie sind anders als in ja, Architektur- oder Stadtplanungsfachzeitschriften wirklich ganz nah am Menschen orientiert, sind sehr lebendig geschrieben und es sind auch unterschiedlichste Perspektiven und Sichtweisen mal aufgeführt. Und das hat uns wirklich überzeugt, auch zu sagen, komm, wir besprechen doch heute mal das Heft miteinander.
Wenn du das jetzt schon so schön benennst, wie, was hat dich denn da am meisten angesprochen? Was hat dich da so überrascht?
Also es gibt ja unterschiedlichste Berichte in dem Heft. Da geht es tatsächlich um einen bunten Blumenstrauß von, ich sage jetzt mal, Art von Wohntypen oder aber auch Neuigkeiten im Bauen. Das fängt an bei Gewerbeumwandlung, also von Gewerbegebieten, die umgenutzt werden zum Wohnen. Es geht aber auch darum, wie man in Japan beispielsweise auf ganz, ganz kleinem Raum leben kann. Es geht darum, wie Alt- und Jungwohnungen tauschen können. Es geht aber auch darum, wie man Obdachlosen Wohnraum zur Verfügung stellen kann, etc., etc. Es gab so ein paar Geschichten, das sind jetzt gerade die, die schon so ein bisschen angeklungen sind, die mich aus verschiedenen Gründen berührt haben, denn die Umwandlung von Industriearealen ist ja einer meiner Schwerpunkte. Von daher war ich ganz neugierig auf dieses Beispiel eben aus Eindhoven, aus den Niederlanden, was hier beschrieben wird. Ich habe auch mal eine längere Reise durch Japan gemacht. Von daher kenne ich auch dieses kleine Wohnen in Tokio und fand das total toll, wie lebensnah und echt das eben beschrieben ist in dieser Geschichte. Und durch die Tätigkeit als Architektin oder auch eben ja so ein bisschen das immer wieder informieren, wie entwickelt sich aber eigentlich auch das Technische weiter bei der Architektur, fand ich den Wandmodul-Toaster tatsächlich auch total klasse. Also das ist ein Bauunternehmer, der eine Mini-Fabrik entwickelt hat, wo er auf der Baustelle aus Beton Wände als sozusagen in einem Stück gießen kann und dann in Modularbauweise, wie man es aus dem Holzbau eigentlich kennt, aber eben diese Betonscheiben dann aufstellen kann. Und das fand ich total faszinierend. Welche Geschichten haben dich gepackt, Christine?
Also erstmal hat mich gepackt, dass das Heft grundlegend damit anfängt, die unterschiedlichen Perspektiven der Akteure, die um Wohnen betroffen sind, aufzuzeigen. Also es ist der Mieter, der Vermieter, der Eigentümer, die Projektentwicklerin, die Politikerin, der Verwaltungsmensch. Das wird am Anfang klar gemacht. Und diese Perspektiven tauchen ja in allen Artikeln auch wieder auf. Also was mich echt berührt hat, waren ein bisschen mit sozialen Touch, muss man dazu sagen, nicht so technisch, was du jetzt gerade so hervorgehoben hast, waren einmal die Hoffnungshäuser, also mit Gott und Geld zu arbeiten, fand ich interessant, dass es im Schwäbischen eine Familie gibt, eine Stiftung, die Häuser für Flüchtlinge baut, und zwar, dass ein integriertes Wohnen von Geflüchteten und Deutschen stattfinden kann in Klein- und Mittelstädten, passt natürlich gerade zum Riesenthema des Wahlkampfes. Und in diesem Artikel auch aufgezeigt wird, dass es natürlich Befindlichkeiten und Klagen im Vorfeld gibt, dass es aber klappen kann, wenn es gut begleitet wird. Gleichzeitig wird in dem Artikel aber auch geschrieben, dass es nicht immer funktioniert hat, dass es da keine Beispiele gab. Aber sich damit auseinanderzusetzen und dass es so einen Ansatz gibt, Wohnen von Geflüchteten und Deutschen, fand ich interessant. Und dann kommt mein Favorite-Artikel, ist wirklich das Büro mit Herz, eine französische Initiative, wo Obdachlose in Büros übernachten können. Und man denkt natürlich in Deutschland, oh Gott, das kann ja nicht funktionieren. Aber in dem Artikel wird geschrieben, dass es funktionieren kann, dass Menschen dort übernachten können. Natürlich sind das besondere Menschen, die geguckt wird, ob das auch alles zusammenpasst, war für mich eine absolut neue Erkenntnis. Und dann der Artikel, wo ich dachte, da fahre ich jetzt mal hin. Es wird über Dessau geschrieben, die Stadt, die ja einen unglaublichen Leerstand hat und mit einer Aktion auf Summer of Pioneers geguckt hat, wie sie junge Menschen für ein halbes Jahr nach Dessau, Roßlau holt, um dort Leerstände zu bespielen, zu bewohnen. Das hat auch funktioniert. Einige von denen sind geblieben. Aber das ist so interessant dargestellt, weil nämlich das Dilemma dieses Leerstandes unglaublich toll ausgedrückt wird durch die Beigeordnete der Politik, die sagt, es ist doch eigentlich verrückt. Überall in Deutschland suchen die Menschen händeringend Wohnraum und wir vernichten den hier großflächig. Und wir müssen einfach mal darüber nachdenken, dass die Leute ja nicht nur Wohnplätze suchen, sondern dass man es eher so sieht, die Leute bringen ihre Arbeit mit und dann wollen sie vor allem gut und günstig wohnen und dass das natürlich gerade in den Rändern der Metropolen zumindest dort ganz gut funktioniert hat. Also das war ein Artikel, wo ich dachte, Hut ab, so klar haben wir es aus der Perspektive noch nicht gelesen und gehört.
Nein, und so wie du das jetzt auch schilderst, muss ich wirklich sagen, was herausragend ist, ist, es ist einerseits nah an den Menschen, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt. Gleichzeitig werden aber auch wirklich viele Fakten gebracht. Ich greife jetzt nochmal das Thema Gewerbeumbau auf. Da geht es dann schon auch darum, welche finanziellen oder steuerlichen Hindernisse hängen damit zusammen? Warum klappt das bei uns nicht so reibungslos? Also das Heft schaut auch über den Tellerrand in andere Länder, bringt es aber immer wieder auch zurück auf die Situation hier bei uns in Deutschland und versucht auch Hinweise zu geben, warum welche Hürden vielleicht noch nicht oder aber auch mit Ansätzen, wie sie eben überwunden werden könnten. Und diese Mischung von diesem ganz Nahbaren und diesen harten Fakten und das alles noch leicht zu lesen, ist also wirklich toll gelungen.
Also, insofern unser Urteil ist, man sollte da ruhig mal reingucken und gut lesen.
Ja, und ich glaube, damit schalten wir uns jetzt mal direkt mit der Redakteurin Susanne Schäfer zusammen und sind auch gespannt, was sie selber noch zum Magazin berichtet und freuen uns auf das Gespräch mit ihr. Viel Spaß beim Zuhören.
Guten Morgen, Frau Schäfer. Herzlich willkommen in der Stadtreederei. Wir freuen uns, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben, heute mit uns über das Thema Wohnen zu reden. Das Besondere an Ihnen ist jedoch, dass Sie Redakteurin bei der Zeitschrift Brand 1 sind. Vielleicht können Sie sich am Anfang kurz vorstellen, was Sie da machen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ich stelle mich sehr gerne vor. Mein Name ist Susanne Schäfer. Ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Brand 1. Und unsere Aufgabe ist es im Team, uns zu überlegen, was sind die Themen, die gerade in der Luft liegen. Da geht es um Wirtschaft, aber auch um Gesellschaft, um Kultur. Und das Besondere bei uns ist, dass wir nicht nur die Problembeschreibung machen, sondern noch ein Stück darüber hinausgehen, dass wir immer einen konstruktiven Blick haben wollen, dass wir schauen, wie geht es anders, wo besser, wie könnte das auch bei uns gehen, wo sind die Best-Practice-Beispiele?
Ja, da gehen wir nachher noch stärker drauf ein und wollen ja auch in das Heft mit Ihnen so ein bisschen eintauchen. Bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein paar persönliche Fragen zu Ihrer Kaffeekultur, weil wir ja heute im Kaffeegespräch miteinander reden hier heute. Und da wäre die erste Frage von mir, sind Sie eigentlich Kaffeetrinkerin oder greifen Sie eher zum Tee?
Beides. Das ist natürlich immer eine undankbare Antwort, wenn man entweder oder Fragen stellt, aber tatsächlich beides. Ich trinke Kaffee, ich trinke Tee.
Und den Kaffee mit Milch oder schwarz?
Am liebsten Cappuccino, also mit Milch.
Wo ist denn in Ihrer Stadt der perfekte Ort für eine Kaffeepause und was macht diesen Ort auch für Sie besonders?
Ja, ich lebe ja hier in Hamburg und ein besonderer Ort für besonders guten Kaffee ist das Elbgold. Das gibt es einmal im Schanzenviertel, einmal in der Innenstadt und ja, schmeckt einfach fantastisch.
Danke für den Tipp. Das werden wir beim nächsten Hamburg-Besuch dann auch mal testen.
Ja, Frau Schäfer, wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass Sie sich an uns gewendet haben, um mal in Ihr Heft zu schauen und es so zu besprechen. Jetzt haben wir die Frage natürlich an Sie, wenn Sie sagen, Sie sind eigentlich ein Wirtschaftsmagazin und gucken aber auch über den Tellerrand hinaus. Was war denn ausschlaggebend, jetzt ein Themenheft Wohnen herauszubringen?
Ja, wir haben diskutiert und wir haben einfach alle ganz klar den Eindruck gehabt, dass es ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen betrifft. Also auf der einen Seite natürlich Mieter, Mieterinnen, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Wir sehen Familien, die aus der Stadt gedrängt werden. Aber es betrifft natürlich auch diejenigen, die Städte planen, in der Verwaltung oder in Unternehmen engagiert sind und eigentlich bezahlbaren Wohnraum anbieten wollen, aber diese Leute sind natürlich auch mit enormen Hürden konfrontiert. Das Problem ist viel beschrieben, ewige Wohnkrise, und wir haben uns aber vorgenommen, einen Schritt weiter zu gehen, wie immer, und zu schauen, wie geht das denn besser? Also welche konkreten Lösungen lassen sich jetzt schon umsetzen? Dann funktioniert es bei uns so, dass wir unsere Autoren ansprechen. Das sind ganz unterschiedliche Typen, also von der Architekturexpertin bis zum Japan-Korrespondenten, sage ich mal. Und die bringen dann ihre ganz unterschiedlichen Lebenswelten auch mit rein. Und die sind quasi so unsere Antennen nach draußen in die Welt. Und genau, die haben uns dann gezeigt, was zum Beispiel auch anderswo besser funktioniert, wo man dann immer schauen kann, wie ließe sich das auf Deutschland eventuell übertragen oder was funktioniert auch hier sogar schon ganz gut. Da übersieht man manchmal ja auch schon die tollsten Lösungen, die aber auch schon da sind.
Berichten Sie denn öfter über Stadtentwicklungsthemen oder auch über architektonische Themen, dass Sie dann auch so einen Pool an Autorinnen und Autoren haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Thema, das uns schon sehr lange begleitet, ist die Wiederbelebung der Innenstädte. Denn das beobachtet man ja in nahezu jeder Metropole. Wenn man da durch die Zentren läuft, dann begegnen einem immer die gleichen Geschäfte. Diese Fußgängerzonen, die sind super einheitlich. Abends sind die eigentlich tot, diese Innenstädte. Und das ist eine Frage, die uns schon lange beschäftigt. So, wie bringt man da wieder Leben rein? Da hatten wir auch mal eine Ausgabe, die sich ganz dem Thema Städte gewidmet hat. Da haben wir Konzepte von Lünen bis London, sage ich mal, vorgestellt und da überall uns die besten Ideen rausgepickt. Also konkret bedeutet das bei uns in der Ausgabe, da war dann zum Beispiel eine Frage, wie hält man Handwerksbetriebe in der Stadt, damit solche kleinen Betriebe eben auch nicht verdrängt werden? Oder auch, wie schützt man Städte vor Überhitzung? Das ist ja mit der Erderwärmung ein Problem, das immer stärker auf uns zukommt. Oder auch, dann fällt mir ein, als das Homeoffice aufkam, haben wir uns die Frage gestellt, brauchen Unternehmen denn überhaupt Orte? Oder funktioniert es auch, wenn jeder für sich von irgendwo aus arbeitet? Und nach dem, was uns alle Leute dann eben wieder zugetragen haben, entstand bei uns dann schon die Tendenz, dass es schon wichtig ist, irgendeine Form von Ort zu haben, eine Form von Raum, an dem echte Begegnungen möglich sind. Also wie man das dann ausgestaltet, ist wieder eine andere Frage. Aber ganz ohne Orte geht es nicht, war bei uns um das Fazit.
Jetzt haben Sie gerade so schön betont, dass Sie dieses Innenstadtproblem hauptsächlich in den Großstädten, in den Metropolen erkennen. Ist natürlich auch im ländlichen Raum, in Klein- und Mittelstädten genauso. Und ist vielleicht auch in den neuen Bundesländern vielleicht auch noch mal ganz anders. Sind das eigentlich auch so Aspekte, die Sie so mit im Blick haben? Oder sagen Sie, mein Klientel dieser Zeitschrift sind eher Menschen, die ja in Metropolen leben, in Großstädten leben?
Nein, gar nicht. Also wir haben auch schon mal ein Heft über Provinz, haben wir das damals genannt, haben wir gemacht. Und das ist eben auch etwas, womit wir uns immer wieder beschäftigen. Wir haben ja auch sehr oft den Blick auf den Mittelstand, und der Mittelstand ist ja ganz oft in Regionen abseits der Metropolen auch angesiedelt. Also da haben wir auch einen ganz klaren Blick drauf und haben auch schon öfter, naja, jetzt nicht geworben, das ist ja auch wieder nicht unsere Rolle, aber da stand dann schon auf dem Titel sowas wie, da ist doch noch Platz, und dann sah man irgendwie die halbe Kuh irgendwie, die so ein bisschen schon aus dem Cover rausragte. Das habe ich noch genau vor Augen.
Ja, Ihre Cover sind immer sehr eindrucksvoll, das muss man wirklich sagen. Die sprechen einen sehr an. Zur Entstehung des Heftes, wie lang haben Ihre Autorin denn Zeit, die Artikel zu schreiben? Also wie viel Vorlauf braucht so ein Heft, bis es dann in Druck geht?
Wir haben schon viel Vorlauf. Also wir haben ja einen sehr festen Stamm an Autorinnen und Autoren, haben mit denen regelmäßige Konferenzen, mal vor Ort, mal virtuell. Und die erfahren das dann schon teilweise 3, 4 Monate vorher, so was unsere geplanten Schwerpunkte sind, damit sie sich ein bisschen drauf einstellen können. Ja, also dann bringen die uns tolle Geschichten eben von überall her mit. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass uns, wenn wir schon ziemlich weit sind in der Planung, dass uns dann doch noch irgendwie eine Sache auffällt, die jetzt dann aber doch unbedingt noch rein muss. Und dann gibt es halt so eine kleine Feuerwehraktion, und dann wird ganz schnell eben auch noch ein aktuelles Thema mit reingebracht. Das schaffen wir aber auch.
Was ist denn Ihr Geheimnis, um solche komplexe und teils auch wirklich, ja, technische Inhalte so kurzweilig und lebendig dann beschreiben zu können?
Wir gehen so nah ran wie möglich. Das ist uns das Allerwichtigste. Wir suchen uns konkrete Beispiele, konkrete Fälle, konkrete Personen. Und als gute Journalisten gehen wir mit Neugier daran, mit einem offenen Kopf, und fragen die Leute dann so lange, bis wir das auch verstanden haben, was die da machen und warum die das machen. Das Beste ist eigentlich dann, wenn die Leute auch bereit sind, uns zu sagen, was nicht funktioniert hat. Also das ist auch etwas, wo wir auch immer sehr genau drauf schauen, wo hat jemand was versucht, das noch nicht geklappt hat, weil daraus kann man oft auch so wahnsinnig viel lernen. Dann entstehen manchmal auch sehr besondere Momente, wenn die Leute sich dann öffnen, und dann ist es eben nicht nur das, was die halt offiziell und im ersten Moment sagen würden, sondern dann kommt man wirklich nah ran, und das ist der Moment, wo man auch versteht, glaube ich.
Jetzt vergleichen Sie bestimmt ja auch in den Tageszeitungen etc., was so über das Wohnen geschrieben wird oder geschrieben wurde. Was ist denn jetzt nun das Besondere an Ihrem Heft zu diesem Thema?
Man liest natürlich viel in der Tagespresse zu Sachen, die nicht funktionieren. Das liegt natürlich einfach daran, dass Probleme lange sichtbar sind, und die Menschen haben ja auch ein Recht darauf zu erfahren, was in ihrer Umgebung los ist, was vielleicht auch mit ihren Steuergeldern passiert. Also meine Umgebung hier ist Hamburg, da ist natürlich ein berühmtes Beispiel die Elbphilharmonie. Natürlich hatte man da ein Recht darauf, immer wieder nachzufragen im Laufe der Jahre, wann kommt sie? Und wie funktioniert das alles am Ende doch noch? Ich selbst wohne hier auch in der Nähe der Holstenbrauerei. Die ist inzwischen abgerissen, und dieses Areal, das ist leider zum Spekulationsobjekt geworden. Das heißt, es wurde in den vergangenen Jahren immer wieder weiter verkauft, und die Spekulation lohnt sich einfach mehr, als wenn man das Areal bebauen würde, wie es eigentlich geplant war. Und auf solche Fälle, da muss man natürlich ganz genau schauen. Das finden wir auch wichtig. Bei uns geht es dann nur noch einen zusätzlichen Schritt weiter. Wir schauen uns eben auch mögliche Lösungen für sowas an. Da hat auch in diesem Heft ein Autor in andere Länder geblickt, in die Niederlande, nach Luxemburg, wie man sowas eventuell mit einer Steuer lösen könnte. Wäre das auch bei uns möglich? Das ist dann eben immer das, wo wir noch für uns diesen konstruktiven Dreh reinbringen.
Was ist denn in dem Heft Ihr Lieblingsbericht, oder gab es ein Detail im Heft, was Sie besonders gefreut oder entzückt hat?
Wir haben bei dieser Ausgabe sehr viele tolle Geschichten bekommen von unseren Autorinnen und Autoren. Da war zum Beispiel ein Unternehmer dabei, der serielles Bauen nochmal neu erfunden hat. Der gießt jetzt ganze Wände direkt auf der Baustelle. Dann hatten wir zum Beispiel einen tollen Text über Gewerbegebiete, die zu Wohnvierteln umgebaut werden. In den Niederlanden ist das schon möglich. Wieder verbunden mit der Frage, warum ist es bei uns eben noch nicht so gut möglich? Warum hakt es bei uns immer? Wenn ich mir jetzt aber eine Geschichte rausgreifen müsste, dann wäre das das Thema Umbau statt Abriss. Das hat unsere Autorin Katrin Groth für uns geschrieben. Und da war das Besondere, man würde ja eigentlich denken, Architektinnen und Architekten wollen neu bauen. Darum geht es denen. Und jetzt haben wir aber beispielhaft Arno Brandlhuber und Olaf Grawert getroffen, zwei Architekten, die sagen, hört auf abzureißen, macht stattdessen Umbau zur Regel. Denn das schont das Klima, das erhält kulturelles Erbe und nach einem Umbau steigen die Mieten auch meistens nicht ganz so stark, wie wenn man abreißt und neu baut. Und die beiden gehen da auch selbst mit gutem Beispiel voran. Also die haben ein Industriesilo im Osten Berlins aus der DDR-Zeit entdeckt. Also wenn ich mir das mal anschaue, ich habe hier das Heft vor mir. Das ist ein Betonklotz, da sind kaum Fenster drin. Das sieht völlig abgerissen aus von außen, aber die haben darin was gesehen und die haben das umgebaut und haben da ihr Büro drin eingerichtet. Aus dieser eigenen Erfahrung wissen die, dass das auch frickelig werden kann mit so einem Umbau. Also dann passen hier die Fensterrahmen nicht, dann geht das nicht und dann muss man eben Prioritäten setzen. Und dahinter steht ein strukturelles Problem natürlich, weil Neubau sich für Bauunternehmen und für die gesamte Branche deutlich mehr lohnt als so ein Umbau. Aber die beiden sind wirklich entschlossen und haben auch eine europaweite Initiative gegründet. House Europe heißt die und setzt sich eben dafür ein, dass auch im großen Stil mehr umgebaut wird und weniger eben abgerissen und neu gebaut. Also das war für mich eine super wichtige Geschichte. Aber ich könnte jetzt wirklich noch viele andere Beispiele auch rausgreifen.
Gab es denn was in Ihrem Heft, wo Sie gesagt haben, das hat mich jetzt völlig überrascht, neben den Beispielen, das Sie gerade genannt haben? Also war etwas, wo Sie nie mit gerechnet haben, dass es sowas gibt?
Ja, sehr berührt hat mich eine Geschichte aus Frankreich. Die hat ein ganz junger Kollege für uns dort aufgespürt. Und da geht es darum, dass Obdachlose in Büros übernachten dürfen. Also das sind jetzt nicht Leute, die starke Suchtprobleme haben und intensiv begleitet werden müssen, sondern es sind Leute, die ein bisschen ins Schlingern gekommen sind und die aber gerade eigentlich schon wieder auf dem Sprung sind in einen geordnetes Leben mit einer eigenen Wohnung, mit einer eigenen Arbeit. Und denen nimmt man jetzt die Not, dass sie jeden Tag sich um den Schlafplatz kümmern müssen und öffnet die Büroräume für sie. Und das finde ich wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil man ja sofort denken würde, wie kann das denn bitte gehen? Da gibt es doch tausend Hindernisse, tausend Gründe, warum man sagen würde, ach, das klappt auf keinen Fall. Ja, da gibt es irgendwie die Alarmanlage, da gibt es die IT-Sicherheit, da gibt es die Frage, in welche Räume dürfen die denn jetzt in diesen Bürogebäuden? Aber in Frankreich ist es möglich. Da haben sich Unternehmen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und die machen das möglich. Unser Autor war vor Ort und hat dann einen Obdachlosen begleitet, wie er dort in einem Bürogebäude sich in der Teeküche Pasta kocht und im Konferenzraum Fernsehen guckt. Und dann gibt es eben einen kleinen Raum, kaum größer als eine Abstellkammer, aber es passt eben ein ausziehbares Sofa rein. Und für ihn ist das wahnsinnig viel wert, um wieder Fuß zu fassen.
Ja, da haben Sie auch meine Lieblingsgeschichte gerade schon zitiert, weil die fand ich also auch grandios, wo wir gerade alle über Bürokratisierung und Regeln reden und dass das auf einmal möglich ist ohne größeren Schaden. Also fand ich wirklich, hat mich auch sehr berührt, dieser Artikel. Dennoch gleich dazu die Frage, wenn Sie sagen, das hat Sie überrascht. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen würden, da fehlt noch was oder war schade, dass das ein oder andere Thema nicht reinkam, weil dann das Heft voll war?
Ich hätte mir bei einer Geschichte einen besseren Ausgang gewünscht, weil normalerweise achten wir ja immer so drauf, was sind die Best-Practice-Beispiele. Aber wir gehen natürlich auch mit einem offenen Geist in die Geschichten rein. Und da gab es eine Geschichte, den Wohnungstausch. Weil man denkt ja immer so, wenn es Menschen gibt, die alleine in riesigen Häusern wohnen und auf der anderen Seite Familien, die sich auf engstem Raum quetschen, kann man nicht hier und da tauschen, so wenn es in beiderseitigem Interesse ist. Aber selbst wenn sich ein solches Paar findet, ist es trotzdem ja wahnsinnig schwer, das umzusetzen in der Praxis. Also das wäre eine Geschichte, wo mir das Happy End gefehlt hat.
Ja, das kann ich verstehen. Wir wissen es aus der Praxis, wie viel Arbeit es macht, das tatsächlich dahin zu bringen, dass Leute tauschen und der, sagen wir mal, die Anzahl derer, die dann tauschen, ja wirklich gering ist. Das wird in Ihrer Geschichte ja auch geschrieben. Das ist wirklich frustrierend, das muss man echt sagen. Was würden Sie denn sagen, was Sie jetzt summa summarum mit Ihrem Heft an einer Botschaft an die Lesenden bringen wollen? Was erhoffen Sie sich jetzt sozusagen von Ihrer ganz besonderen Leserschaft?
Das Schönste wäre, wenn die Leute mit einem Gefühl der Zuversicht rausgehen würden, wenn die Leute inspiriert rausgehen würden, nachdem sie das Heft gelesen, haben, eben weil nicht nur über das berichtet wird, was alles nicht funktioniert, und das ist natürlich sehr viel, aber das Erstaunliche ist ja, wenn man genau hinschaut und wenn man eben genau diese originellen Lösungen sucht, dass es dann doch schon mehr davon gibt, als man eigentlich denkt. Und wenn einen das ein bisschen in eine positive Aufbruchsstimmung bringen kann, die wir gerade alle sehr dringend brauchen, glaube ich, so dann wäre viel gewonnen.
Wenn Sie sich jetzt selber einen urbanen Wohntraum grenzenlos mal realisieren könnten, welcher wäre das womöglich?
Ja, ich bin ein absoluter Stadtmensch und habe es hier in Hamburg-Altona schon auch ganz gut getroffen. Aber wenn ich darüber hinaus träumen darf, dann wäre das die 15-Minuten-Stadt. Also eine Stadt, die so organisiert ist, dass man zu Fuß oder mit dem Fahrrad innerhalb von einer Viertelstunde die wichtigsten Sachen, die man eben zum Leben braucht, erreicht. Arbeit, Einkaufen, Freizeit. Und das würde ja dann auch dazu führen, dass man etwas weniger Straßenfläche braucht. Das heißt, in meinem Traum würde man dann auch ein Stück Asphalt aufbrechen und würde da die versiegelten Flächen verschwinden lassen an der Stelle und würde mehr Grünstreifen bilden. Und das Allerwichtigste bei dem wäre natürlich, dass diese 15-Minuten-Stadt dann auch bezahlbar wäre für alle, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir in Bezug auf Wohnen erreichen müssen. Die Städte müssen für alle erschwinglich bleiben, damit wir hier diese besondere Energie weiterhin haben, damit wir nicht die Menschen weiter frustrieren. Städte leben von Vielfalt, davon bin ich absolut überzeugt.
Also Frau Schäfer, mit diesem Wohntraum haben Sie sicherlich alle Planerinnenherzen ganz stark berührt. Vielen Dank.
Da wollen Sie auch gleich hinziehen, oder?
Oh, lieben Kerle, ja. Also ich weiß, wie viele der Kolleginnen daran arbeiten, diese Vision wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und auch da stellen wir fest, es gibt sehr viele Hürden. Aber vielen Dank für dieses Gespräch. Es war außerordentlich erfrischend und ich hoffe, wir haben die Zuhörenden dazu gebracht, auch nochmal in ihr Heft reinzuspickeln. Haben Sie vielen Dank.
Ich danke Ihnen, das war ein schönes Gespräch. Danke.
Dankeschön, Frau Schäfer.